Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Emotionen. Dieser Sommer war voll davon. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hier in der Gemeinde haben wir uns ja viel damit beschäftigt. Es ging sozusagen gefühlig zu. Und ich möchte an dieser Stelle die Chance nutzen, auch dem Streamingdienst mal zu danken, weil auch im Urlaub ist man in der Lage gewesen, jeden einzelnen Gottesdienst zu verfolgen. Und ich finde das immer wieder schön, dass man keinen Gottesdienst mehr verpassen muss. What would Jesus feel, sozusagen, war die Frage unserer letzten Wochen. Und wir hatten zwei Sonntage mit Freude und Mitgefühl, gute Emotionen. Und wir hatten drei Sonntage mit vielleicht schlechten Gefühlen, könnte man sagen, Erschütterung, Scham und Angst. Heute wäre die Möglichkeit zum Ausgleich gewesen. Aber ihr habt das Thema schon gehört. Ich kann euch da leider nicht helfen. Wir wollen uns heute mit dem Thema Verlassenheit beschäftigen. Und ich möchte aber nochmal hier betonen, uns geht es jetzt nicht darum, zu sagen, dass Gott und dass Jesus hauptsächlich schlechte Gefühle gehabt hat, sondern wir wollen auch mal in so einer Sommerreihe die Sachen aufgreifen, die man sonst eher so ein bisschen weglässt. Und ja, da sind wir auch schnell dabei zu sagen, negative Emotionen, die lassen wir mal weg, weil sie uns vielleicht auch selbst runterziehen oder wie auch immer. Aber sie gehören zum Leben dazu und wir wollen uns mit ihnen beschäftigen und ihnen nicht aus dem Weg gehen. Und wir glauben als Christen, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch war. Und diese zwei Seiten von Jesus, die machen es natürlich manchmal auch gar nicht so einfach, da die Mitte zu halten. Man fällt manchmal vielleicht von einer Seite schnell vom Pferd runter. Aber Jesus ist eben ein Gott, Mensch, der durch auch die Tiefen des Lebens geht, durch das Leid geht, Schmerz erleidet und zum Schluss am Kreuz stirbt. Und das ist ja auch ein bisschen bedrückend, schmachvoll, vielleicht sogar manchem peinlich. Vielleicht liegt da aber auch eine große Kraft drin. Es gibt kein Gefühl, was du fühlst heute, was Jesus nicht auch gefühlt hat. Er musste durch alles durch, zum Guten wie zum Schlechten. Und wie gesagt, heute wollen wir uns mit Verlassenheit beschäftigen. Ich weiß nicht, inwieweit du davon betroffen bist. Ich glaube, die Verlassenheit in der Form der Einsamkeit ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Studien zeigen das auch, dass Einsamkeit ein Hauptproblem von alten Menschen ist, aber, und das hat sich in den letzten Jahren auch geändert, auch von Jungen. Es ist ein Problem vielleicht auch in der ganzen Gesellschaft, aber vor allem am Start des Lebens, so in den Anfangsjahren, ab der Pubertät und auch am Ende des Lebens. Wurde auch verstärkt durch die Corona-Pandemie. Und ich habe jetzt gedacht, naja, verlassen ist vielleicht nochmal ein bisschen mehr als Einsamkeit und noch ein bisschen schlimmer als Einsamkeit. Und ich habe mir überlegt, wo betrifft mich das persönlich? Und ich habe festgestellt, mir fallen zum Glück viel mehr Geschichten ein, wo Menschen zu mir gestanden haben und mich unterstützt haben. In schwierigen Situationen habe ich Unterstützung erfahren. Von meiner Frau, von meinen Eltern, Familien und Freunden, von Vorgesetzten, Kollegen und nicht zuletzt durch diese Gemeinde. Und dafür habe ich gemerkt, bin ich sehr dankbar. Ich kenne natürlich auch, dass Vertrauen enttäuscht worden ist. Dass Leute sich gegen mich gestellt haben, aber so ganz alleine bin ich eigentlich nie gewesen. Wir wollen auf Jesus schauen. Wie hat er das erlebt? Was waren seine Emotionen? Jesus erlebt völlige Verlassenheit. Niemand steht mehr an seiner Seite. Auch nicht die, die an seiner Seite stehen sollten. Seine Jünger, seine Familie, seine Leute. Jesus hat völlige Verlassenheit erlebt, durchlebt, erlitten. Und wir wollen auf ihn schauen und von ihm lernen. Die Verlassenheit von Jesus ist ja gerade nicht der Urzustand von Jesus. Wenn wir in den Lebensberichten von ihm lesen, den Evangelien, dann sehen wir, er ist ein geselliger Typ. Sein Modell ist nicht der einsame Leiter, sondern er ist umgeben von einer Gruppe von Menschen. Natürlich zieht er sich manchmal zurück, um allein mit dem Vater zu sein, aber sein Wesen ist die Gemeinschaft. Auch in der Dreieinigkeit finden wir das ja, dass Gott als Gott selbst Gemeinschaft hat. Und den größten Teil seines Lebens ist Jesus, also auf der Erde hier, ist Jesus überhaupt nicht verlassen, sondern hat viel mit Menschen zu tun, ist eingebunden in eine Gruppe und lebt da sein Leben. Aber das ändert sich am Ende seines Lebens. Er wird von seinen Jüngern verlassen. Und selbst der erste Jünger, Petrus sozusagen, der noch groß getönt hat, ich werde dich niemals verlassen, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben, der verlässt ihn und er lügt. Er sagt, dass er ihn nicht mal kennt. Jesus wird verhaftet und ihm wird von den jüdischen Autoritäten der Prozess gemacht. Das Problem damals war aber, sie konnten ihn nicht zum Tode verurteilen, weil sie waren ja unter römischer Besatzung. Das heißt, sie brauchten die Erlaubnis des römischen Statthalters Pilatus. Und das heißt, der Prozess, der zuerst vor dem jüdischen Hohen Priester anfängt, wird dann fortgesetzt vor dem Pilatus. Und diesem Prozess muss Jesus sich alleine stellen. Keine Freunde, keine Familie, die für ihn in den Ring steigen würde. Und da möchte ich mit euch einsteigen ab Matthäus 27, ab Vers 15. Es war üblich, dass der römische Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen begnadigte. Dieser durfte von der Volksmenge bestimmt werden. Damals gab es einen berüchtigten Gefangenen, der Jesus Barabbas hieß. Als die Menschen versammelt waren, fragte Pilatus sie, wen von den beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freigeben? Jesus Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Denn er wusste, dass man ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatte. Während er noch auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau ausrichten, tu diesem Menschen nichts an. Er ist ein Gerechter. Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen Albtraum. Doch die führenden Priester und Ratsältesten überredeten die Menschenmenge. Sie sollten von Pilatus verlangen, Barabbas zu begnadigen und Jesus hinrichten zu lassen. Da wandte sich Pilatus an die Menschenmenge und fragte, wen von den beiden wollt ihr, dass ich euch freilasse? Und sie riefen, Barabbas. Pilatus fragte sie weiter, was soll ich mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Da schrien alle ans Kreuz mit ihm. Er fragte sie, was hat er denn überhaupt verbrochen? Aber sie schrien nur noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Pilatus merkte, dass seine Versuche nichts bewirkten. Der Tumult wurde sogar immer noch größer. Da ließ er sich Wasser bringen und wusch sich vor der Volksmenge die Hände. Er sagte, mich trifft keine Schuld an seinem Tod. Das ist eure Sache. Darauf rief das ganze Volk, die Strafe für seinen Tod soll uns und unsere Kinder treffen. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen. Er übergab ihn den Soldaten, damit sie ihn kreuzigten. Wenn ich diesen Text an mich ranlasse, bedrückt er mich. Versetzen wir uns in Jesus' Situation. Wie furchtbar muss es sein, ohne Support vor dieser Menschenmenge, wir sehen das hier in dem Bild so ein bisschen, angeklagt zu werden und diesen Prozess durchzustehen. Alle sind gegen dich. Und das Ende ist absehbar, egal was du sagst oder du tust, du weißt, du wirst verurteilt zum Tod. Und du bist ganz allein. Obwohl du vielen geholfen hast, viele dir nachgefolgt sind und, nicht zu vergessen, du unschuldig bist. In dieser Geschichte gibt es natürlich mehrere Akteure, die man beleuchten kann. Interessant ist Pilatus. Aber das will ich heute nicht nochmal tun, weil das hatten wir schon in der Passionszeit. Reinhard Grün hat das getan. Wenn du möchtest, kannst du das nachschauen in unserem Video, wie nennt man das, Podcast, oder auch in unserem Audio-Podcast. Da hat Reinhard viel über Pilatus ausgeführt. Und ich möchte heute die Chance des Israel-Sonntags nutzen, dass wir den Schwerpunkt heute mal auf die Pharisäer und das Volk richten, die eben in dieser Geschichte auch vorkommen. Jesus wird zwar auch von seinem engsten Kreis, den Jüngern, verlassen, aber er wird auch von seinen Leuten verlassen, seinem Volk. Und erinnern wir uns daran, es ist erst 4 Tage her, da zieht Jesus in Jerusalem ein. Und da ist ein riesiges Volk versammelt, was ihn bejubelt, was Palmzweige abreißt und vor ihm niederlegt, was man damals für einen König gemacht hat. Und sie rufen Hosianna. Ja? Und viele sind nur 4 Tage vorher davon ausgegangen, dass er der Messias ist. Und nur 4 Tage später, ja, da hat sich der Wind gedreht. Die, die zuerst noch für dich waren, sind jetzt gegen dich. Sie sind nicht nur gegen dich, sie fordern deinen Tod. Und Jesus ist ja zuallererst für sie gekommen, das sagt er auch an mehreren Punkten. Er hat Kranke geheilt, diesem Volk. Er hat neue Perspektiven in ihr Leben gebracht. Er hat dieses Volk gelehrt. Er hat einen neuen Weg aufgezeigt. Er ist der einzige Mensch, der jemals das Gesetz erfüllt hat, sogar übererfüllt hat. Er hat gezeigt, wie Gott wirklich ist. Er ist selbst Gott. Aber seine eigenen Leute, seine Buddies, sein Volk, sie lehnen ihn ab. Und das sehen wir auch in den Lebensberichten von Jesus immer wieder. Einige nehmen ihn an, viele bewundern ihn, bleiben aber passiv und viele lehnen ihn eben auch ab. Und vor allem die Führungsschicht des Landes, aber auch die religiöse Führungsschicht des Landes, die Pharisäer, denen es eigentlich wirklich ernst ist mit dem Glauben. Und es gelingt ihnen, Jesus von seinen Freunden zu trennen und die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Es stehen nicht nur Pharisäer auf diesem Platz, die den Tod von Jesus fordern. Und wir sehen, Pilatus taktiert her, er versucht auszuweichen, er versucht ihnen einen richtigen Verbrecher zu liefern. Und es ist interessant, dass dieser richtige Verbrecher auch Jesus heißt und diesen Zunamen Barabbas hat. Und er stellt es ja sogar dar, wollt ihr den haben, Jesus Barabbas, den Verbrecher, oder wollt ihr den haben, Jesus, der Christus genannt wird, also der Messias ist? Weil er hofft, dass sie den Messias wählen, auf den sie doch warten und nicht den Verbrecher. Aber sie sind bereit, den Verbrecher zu wählen, damit der Messias nicht weiterleben kann. Jesus ist in dieser Situation nicht nur einsam, es sind ja viele Leute da. Er ist verlassen, weil die Leute, die auf seiner Seite stehen sollten, nicht auf seiner Seite stehen. Die, für die er die Wunder getan hat, die sind auf einmal gegen ihn. Nicht mehr nur passiv, sondern aktiv. Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. So hat es Luther übersetzt. Das ist das, was das Volk ruft. Und Johann Sebastian Bach hat es in seiner Matthäus-Passion als Lied umgesetzt, diesen Ruf. Und wenn du Gelegenheit hast, hör dir das mal an. Bisschen Kultur muss auch sein. Aber Bach ist ja auch ein gläubiger Mann gewesen und ich finde, er hat es in einer unglaublichen Brillanz dargestellt, wie diese Mordlust auf der einen Seite hervorkommt, aber auch diese Tragik, die in der ganzen Situation liegt, dass die eigenen Leute Jesus verlassen. Und diese Bibelstelle, die wir hier sehen, ist über Jahrhunderte auch von christlicher Seite dazu verwendet worden, um Judenhass zu begründen. Und die Argumentation läuft so: Die Juden, die haben die Verantwortung für den Tod des Messias selbst übernommen. Deshalb stehen sie unter Gottes Fluch. Und wenn Gott sich gegen die Juden stellt, dann müssen wir es als Christen auch tun. Und das ist ja keine Geschichte von gestern mit Judenfeindlichkeit und Antisemitismus, sondern das erleben wir ja heute noch. Das gibt es immer noch. Manchmal bezeichnet man das als Israel-Kritik. Und wir können dieser Frage eigentlich auch gar nicht aus dem Weg gehen. In der letzten Zeit ist es immer deutlicher geworden oder immer aktueller geworden durch die Geschehnisse des Überfalls der Hamas auf Israel vor 3 Jahre her und den nachfolgenden Demonstrationen in Deutschland. Die Debatte ist hier der Nahostkonflikt und wir müssen dazu irgendwo auch Stellung beziehen. Vielleicht jetzt nicht zum Konflikt selbst, aber grundsätzlich müssen wir uns die Frage stellen, was ist unser Verhältnis zu Israel, was ist unser Verhältnis zu Juden? Müssen wir bedingungslose Solidarität zu Israel haben oder zu Juden oder müssen wir es nicht? Müssten wir nicht auf der Seite der Palästinenser stehen, weil die unter den Juden leiden? Es ist Israel-Sonntag und das könnte man sich schon mal fragen, oder? Ich möchte auf diese Fragen aber keine politische Antwort geben, sondern eine geistliche. Das Thema, wie ist unser Verhältnis zu Juden als Christen, ist nämlich gar nicht neu, sondern es ist schon sehr alt. Es beschäftigt die Christenheit im Prinzip kurz nach ihrer Entstehung. Nicht ganz von Anfang an. Wieso? Weil zum Zeitpunkt, als die Kirche ins Leben gerufen wird, also zu Pfingsten, da besteht die christliche Gemeinde zu 100% aus Juden. Jesus selbst und alle seine Jünger, weibliche und männliche, waren Juden. Erst nach und nach kommen auch andere Menschen zum Glauben an den Messias. Jetzt könnte man ja sagen, vielleicht führt das zu einer schrittweisen Ablehnung des Jüdischen. Aber das ist nicht der Fall. Sondern wir finden das Thema in vielerlei Arten im Neuen Testament, weil es einfach auch ein ganz praktisches Thema und eine ganz praktische Frage zur damaligen Zeit war. Zum Beispiel war eine Frage, wenn jemand, der kein Jude ist, zum Glauben kommt, muss er dann erstmal Jude werden, dass er Christ werden kann. Das war etwas, was die Leute damals beschäftigt hat. Und da sieht man auch, wie eng verbunden der christliche Glauben mit dem Judentum ist. Und man hat dann entschieden, nein, das ist nicht der Fall, sondern wenn du als Nichtjude zum Glauben an Jesus kommst, dann kannst du das, musst du nicht beschnitten werden. Das war damals so das Zeichen für die Zugehörigkeit, oder ist bis heute das Zeichen für die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Und was auch geregelt wird, ist, es gibt nicht zwei Gemeinden, eine jüdische Gemeinde und eine nichtjüdische Gemeinde, sondern Nichtjuden und Juden leben zusammen, bilden eine Gemeinde. Und wir lesen in Römer 10, Vers 12, da heißt es, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Und mit Griechen sind die Nichtjuden gemeint. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Es soll keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden geben. Jüdische und nichtjüdische Christen bilden eine einheitliche Gemeinde. Und so wollen wir das ja auch hier halten. Wir sind verbunden mit Juden, wir sind aber auch verbunden mit Christen aus allen anderen Nationen und wir sind keine deutsche Gemeinde in dem Sinn. Natürlich sprechen wir Deutsch in unseren Gottesdiensten, aber wir sind verbunden und bei uns kann jeder Mitglied werden, ganz egal, woher er kommt. Das Herausfordernde oder das Entscheidende ist, dass er an Jesus glaubt. Das ist unsere Botschaft und das ist seit Anfang der Christenheit so und das ist bis heute so und es wird so lange sein, bis der Herr wiederkommt. Aber was ist mit den Juden, die keine Christen geworden sind, sondern den Glauben an Jesus ablehnen, mehr oder weniger aktiv? Und wenn wir da in die Bibel reinschauen, ist es auch interessant. Ihr eifrigster, oberster Christenverfolger, was passiert mit ihm? Er wird Christ und er heißt Paulus. Er beschäftigt sich natürlich intensiv mit der Frage, er wird nicht nur Christ, er wird der Apostel der Heiden. Also er wird derjenige, der zu den anderen Völkern geht und sie einlädt, den Glauben anzunehmen und zu Jesus zu kommen. Und natürlich beschäftigt er sich mit der Frage, wie Juden und Christen miteinander leben. Und Gott hat ja, wenn wir in das Alte Testament schauen, mit Israel einen Bund geschlossen, mit Abraham. Heute würde man vielleicht eher Bündnis sagen. Und auf dieses Bündnis mit Abraham geht ja die Erwählung von Israel quasi hervor, weil er schließt einen Bund mit Abraham und allen seinen Nachkommen. Das ist der alte Bund, der erste Bund, der geschlossen wurde. Und wenn Jesus das Abendmahl einsetzt, dann heißt es in den Einsetzungsworten, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also Jesus bringt einen neuen Bund ins Leben. Einen Bund, den er mit uns schließt und der halt eben der neue Bund ist. Was ist aber jetzt mit dem alten Bund? Den Bund, den Gott mit Abraham und seinen Nachkommen geschlossen hat. Ist er ungültig geworden oder überholt worden durch den neuen Bund? Da möchte ich mit euch reinschauen in einen Brief dieses Apostels Paulus an die Römer und in Kapitel 11, da sagt er, nun frage ich, Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Ich selbst bin ja ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamins. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er einst erwählt hat. Und dann führt er ziemlich lange aus, dass wir uns als Christen den Juden nicht überlegen fühlen sollten und endet dann in Vers 26 so. Und auf diese Weise wird schließlich ganz Israel gerettet werden. In der Heiligen Schrift heißt es ja auch, vom Zion her wird der Retter kommen und alle Gottlosigkeit von Jakob nehmen. Das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen geschlossen habe. Er wird erfüllt, wenn ich ihre Sünden von ihnen nehme. So ist das, wenn Gott einen Bund schließt. Er steht zu seinem Wort. Und zum Glück hängt der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, nicht von dem Verhalten des Volkes ab. Weil ganz ehrlich, die Performance war nicht so gut. Wenn ihr mal durch das Alte Testament schaut, dann seht ihr, dass das Volk die meiste Zeit damit verbringt, gegen Gott zu rebellieren oder aktiv von ihm wegzulaufen. Also quasi immer das exakte Gegenteil von dem, was Gott will. Natürlich gab es immer wieder auch mal Ausnahmen, aber so die Grundtendenz ist so. Verletzt das Gott? Ich denke schon. Aber gibt er sein Volk auf? Nein. In Römer 11 vergleicht Paulus die Christen, die nicht aus dem Judentum kommen, mit eingepfropften Trieben in einen Weinstock. Also ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip kennt des Pfropfens oder des Einpfropfens von Weinstock. Kann man auch mit Apfelbäumen machen, mache ich bald einen Kurs zu. Also es geht darum, dass etwas, was nicht dazugehört eigentlich zu einer Pflanze, dass etwas anderes dazukommt, was in dieser Pflanze tief verbunden wird, das dann auch zum Teil dieser Pflanze wird, weil sie sich mit ihr verbindet. Das ist das Bild, was Paulus verwendet, wenn er von Christen spricht, die nicht aus dem Judentum kommen. Sie sind natürlich Teil des Weinstocks, in den sie eingepfropft werden. Sie verbinden sich mit ihm, aber sie kommen eben von außen herein und werden eingepfropft. Wir sind also eingebunden in den Bund, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Gibt es also so etwas wie eine Solidaritätspflicht mit Israel und den Juden? Ich glaube schon. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, dann können es auch wir nicht tun und wir gehören quasi durch dieses Einpfropfen auch zu dieser Familie. Was heißt das jetzt praktisch? Muss ich jetzt Netanjahu verteidigen? Macht Israel keine Fehler, ist da immer alles richtig? Gibt es da keine Kriegsverbrechen? Ja, da ist die Christenheit gespalten und ich habe da das eine und das andere gehört. Ich habe auf Israel-Konferenzen bin ich gewesen, da wurden Verbrechen gerechtfertigt, wo die Täter in Israel für diese Verbrechen strafrechtlich verurteilt wurden. Und man hat sich dann eine theologische Begründung ausgedacht, wieso das doch irgendwie richtig war. Ich habe aber auch schon Predigten gehört, wo irgendwie am Ende an allem die Juden schuld sind. Und wir wollen von hier oben nicht politisch predigen und das tun wir aus guten Gründen so. Ich werde euch jetzt nicht meinen Plan zur Lösung des Nahostkonflikts vortragen. Also nicht, dass ich einen hätte, aber selbst wenn ich einen hätte, würde ich ihn jetzt nicht sagen. Ich werde auch nicht zu den politischen Fragen im Nahostkonflikt Stellung nehmen. Ich lade dich aber ein, dir dazu eine eigene Meinung zu bilden. Informier dich aus seriösen Quellen und es ist gut, wenn man da ein gewisses Wissen hat. Als Grundtendenz würde ich einfach mal sagen, es ist so ein bisschen wie mit einer Familie. Ich bin erstmal auf der Seite von meiner Schwester oder auf der Seite von meinem Bruder. Ja? Das heißt nicht, dass ich immer alles im Detail richtig finden muss, aber wo ist meine Grundloyalität und wo ist meine Grundnähe? Und da würde ich sagen, sollten wir zu Israel und zu den Juden stehen. Beschäftige dich mit dem Nahostkonflikt, aber sei dir auch darüber im Klaren. Also ich habe das intensiv gemacht, ich habe mich damit wirklich viel beschäftigt, aber nach mehreren Jahrzehnten, die ich mich damit beschäftige, muss ich sagen, da unten hat sich nichts geändert aufgrund meines ganzen Wissens, was ich habe. Ja? Und wir können da unten nicht viel bewirken, also eigentlich nichts, aber wir dürfen etwas wissen. Gott kommt mit seinem Volk zu seinem Ziel Und dieses Ziel ist ein gutes Ziel und wir dürfen ihm vertrauen. Ich glaube aber, dass für uns etwas da liegt und das hat hier was mit Deutschland zu tun. Weil hier in Deutschland können wir einen Unterschied machen. Und wenn hier Judenhass auftritt, Antisemitismus auftritt, wenn Narrative erzählt werden, die in diese Richtung gehen, dann haben wir eine Möglichkeit dagegen, was zu sagen und das anzusprechen. Begegnet dir vielleicht auf deiner Arbeit, in der Schule, in der Familie oder in deinem ehrenamtlichen Engagement und da ist eine Möglichkeit, etwas zu tun. Und wir haben auch in Deutschland ein Problem mit Antisemitismus und mit Judenhass. Die antisemitischen Vorfälle haben sich seit den Anschlägen der Hamas in Deutschland verdreifacht. Also nicht in Israel, sondern hier in Deutschland haben sie sich verdreifacht. Und es ist keine Israel-Kritik, wenn man Synagogen angreift. Michel Friedmann hat es mal so gesagt, in den letzten Tagen wurde in Deutschland nicht die israelische Botschaft attackiert, sondern eine Synagoge. Es geht nicht um eine Kritik an der israelischen Regierung, sondern um antisemitischem Hass und die Vernichtung des Judentums. Und da sind wir gefragt, wenn das auftritt, dass wir dem entgegentreten, dass wir antisemitische Denkmuster ansprechen. Und es macht einen Unterschied, wenn man das nicht so stehen lässt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe festgestellt, dass wenn ich das anspreche, wenn ich die Sachen thematisiere, dass Leute darüber anfangen nachzudenken und merken, dass es nicht okay ist. Und man merkt tatsächlich, dass sich einem Leute anschließen und man nicht unbedingt verlassen dasteht. Und da möchte ich euch Mut machen, das zu tun. Gott verstößt sein Volk nicht, auch wenn es nicht so lebt, wie er sich das vorstellt. Ich habe schon gesagt, ein Glück, dass Gott so ist. Weil er ist auch zu uns so. Das Problem, was Israel hat, dass es nicht so lebt, wie Gott sich das wünscht, das ist ja nicht auf Israel beschränkt, sondern das haben doch wir selbst auch. Schauen wir uns an in die Kirchengeschichte. Die Kirche muss ständig erneuert werden, die Gemeinde muss ständig erneuert werden, weil wir das Problem haben, den Kurs zu halten. Und ich möchte da gar nicht nur auf die Kirche, Gemeinde oder so kommen, ich möchte auf mich kommen. Ich gehe auch immer wieder ab vom geraden Weg. Und was ein Glück, dass der Bund von Gottes Seite aus steht. Dass Jesus mich nicht aufgibt, auch wenn ich mich nicht so verhalte, wie er das möchte. Wir haben uns Jesus angeschaut, wie er in seinem Prozess steht, verlassen ganz alleine, ohne Hilfe. Und die Geschichte geht noch weiter. Er wird verurteilt, er nimmt sein Kreuz, er geht auf den Hügel Golgatha, er wird ans Kreuz genagelt. Und was sind die letzten Worte, die er sagt? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fast die letzten Worte. Und wenn wir lernen wollen von Jesus, dann sehen wir, dass er diese ultimative Verlassenheit durchgestanden hat. Und wieso hat er sie durchgestanden? Damit wir sie niemals mehr erleiden müssen. Es ist doch eine gute Nachricht, dass wir niemals so verlassen sind, wie er verlassen war. Weil er hat gesagt, ich werde bei euch sein, bis zum Ende dieser Tage. Und er lebt durch seinen Geist in uns. Und auch wenn Menschen uns verlassen, und das kann sich auch schlecht anfühlen, keine Frage, Jesus tut das niemals. Du magst dich verlassen fühlen, aber du bist nicht verlassen. Und das möchte ich dir heute Morgen zusagen. Du bist nicht verlassen. Jesus schließt einen Bund mit dir und er steht zu seinem Wort. Egal, was du getan hast, ob du das fühlst oder nicht, er steht zu seinem Wort und er steht zu dir. Sein Wort gilt und er liebt dich. Du bist niemals, niemals allein. Ich möchte dich einladen und die Band kommt jetzt nach oben. Wir wollen jetzt gleich ein paar Lieder singen und wir möchten hier einen Ort schaffen. An den Fenstern werden Personen stehen, die dir einen Segen zusprechen können. Und ich lade dich ein dazu, da dran teilzunehmen. Ein Segen ist eine göttliche Wahrheit, die wir aussprechen über dein Leben. Das ist nicht magisch, aber es ist kraftvoll. Es richtet dich auf, es hilft dir, auf Jesus zu sehen. Wenn du zu den Stationen kommst, zu den Leuten kommst, sag vielleicht kurz deinen Namen. Du kannst auch ein Thema oder eine Sache bitten, für die du den Segen haben möchtest. Und ich lade dich ein zu kommen, wenn es dir schlecht geht. Ich lade dich aber auch ein zu kommen, wenn es dir gut geht. wenn du ein konkretes Anliegen hast oder auch nicht. Wenn du den Bund mit Jesus erneuern möchtest oder bestätigen möchtest. Oft tut es gut, wenn wir diese Worte Gottes über unser Leben hören und wenn er uns aufrichtet. Komm nach vorne, alleine, als Paar, als Familie, als Freundesgruppe, wie auch immer du magst. Ich lade dich ein dazu, denn der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.